Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Julius Stucke. Zu Gast ist
Bascha Meeker, Chefredakteurin der Frankfurter Rundschau. Hallo, herzlich willkommen.
Guten Tag.
Es ist ein Tag, an dem in Frankreich das G7-Treffen beginnt. Auch Donald Trump wird kommen. Aber man weiß ja dann nicht, was er macht, wenn er am Ende wieder abreist. Ob er alles quasi wieder mit einem Tweet in die Tonne schreibt. Lohnt es in Zeiten von Trump überhaupt noch, dass wir vorher über so ein G7-Treffen sprechen, bevor er wegreist und alles wieder kaputt macht?
Aber unbedingt. Zweifellos macht Trump ganz viel kaputt und zerreißt Verträge, die er vorher unterschrieben hat. Aber wir haben ja gelernt, seitdem dieser Halbverrückte im Präsidentenamt ist, dass wir eine halbwegs vernünftige Weltordnung, wenn wir sie denn haben wollen, um ihn rum bauen müssen, so wie um viele andere Staatslenker, die immer autoritärer und immer populistischer werden, egal auf welchen Kontinent man schaut. Auch die muss man versuchen, eher auszuhebeln und eine Politik für die Welt rundherum zu machen. Von daher ist es völlig richtig, dass sich die G7-Staaten treffen.
Und darüber sprechen wir dann gleich. Wer trifft sich da in Frankreich? Gerade die G7, ja, und eingeladen noch ein paar weitere Länder. Aber wofür steht das eigentlich noch, dieses G7? Wie viel Bedeutung haben diese Länder? Wie wichtig sind diese Länder? Wie können sie gemeinsam etwas erreichen in Zeiten, in denen andere das Wir zuerst kultivieren und auch so ein Was-kümmert-mich-mein-Geschwätz-von-gestern-Verhalten an den Tag legen? Bascha Meeker ist hier Chefredakteurin der Frankfurter Rundschau. Ja, Sie haben schon gesagt, wir brauchen das unbedingt noch, dieses G7-Treffen, um eben irgendetwas zu erreichen. Aber in diesem kleinen Format, kann das da wirklich gelingen oder müsste man schon ein paar mehr dann doch im Boot haben? Also auch wieder so einen wichtigen Partner wie Russland ins Boot nehmen oder eben dieses G20-Format nutzen, wo man sagt, man hat eben wirklich ein paar wichtige Player mehr. China noch dabei, Indien noch dabei.
Auf jeden Fall. Indem ich eben das Treffen grundsätzlich verteidigt habe, wollte ich damit nicht sagen, dass es gut ist, wie es ist. Nur man kann sich ja nicht von Trump diktieren lassen, wie man versucht, Weltpolitik zu machen. Und selbstverständlich haben die Industrienationen, die sich hier treffen, unter G7 bzw. G8-Label schon traditionell seit vielen Jahren eine extrem hohe Verantwortung. Und die haben sie aber überhaupt nicht in dem Maße wahrgenommen. Und es sind schon ein paar ganz vernünftige Ansätze, wenn Macron jetzt noch andere Länder dazu einlädt und ja auch explizit sagt, man kann doch heute keine Politik mehr machen ohne Indien, ohne China und so weiter. Aber das ist erstmal nur Gerede und dann muss man mal schauen, was dann wirklich passiert. Mhm. Ich finde allerdings, dass das Thema, das Macron für diesen Gipfel aufgerufen hat, nämlich Ungleichheit beziehungsweise zu schauen, was können die G7 gegen die Ungleichheit in dieser Welt tun, das finde ich natürlich völlig richtig. Und die Frage, ob Russland dabei sein sollte, es heißt ja immer so schön, wer redet, schießt nicht. Hm. Und deswegen braucht es den Dialog mit Russland natürlich auf jeden Fall.
Und Ungleichheit, es gibt ja jetzt natürlich verschiedene Punkte über Ungleichheit oder von Ungleichheit, über die wir da sprechen könnten. Ungleichheit zum Beispiel zwischen den Ländern. Da ist dann aber doch auch wieder die Frage, wenn es um Armut und Reichtum zum Beispiel gibt, nimmt man es denen dann doch reichen Industrieländern ab? Die alte Frage, ob man denen abnimmt, wirklich ehrlich was gegen Ungleichheit tun zu wollen?
Also bisher kann man sagen, von Ehrlichkeit ist in der Richtung nicht großartig die Spur. Ganz viel Entwicklungshilfe, die geleistet wird, ist dazu da, um den Industrienationen neue Wirtschaftsfelder zu erschließen, zum Beispiel. Hm. So kann das natürlich nicht funktionieren. Auf der anderen Seite sieht man auch, dass gerade auf dem Wege über die UN die Hungerhilfe, die Flüchtlingshilfe, die Kinderhilfe, die über die UN gemacht wird und ja auch von den Staaten finanziert wird, die bei der UN sich zusammengeschlossen haben, dass da natürlich schon sehr viel erreicht worden ist. Und wir haben ja häufig den Eindruck, wenn man sich die Welt anschaut, es ist alles ganz furchtbar und wir werden ja heute noch über einige furchtbare Themen reden.
Könnte passieren.
Aber insgesamt gibt es auch immer wieder Fortschritte. Es gibt leider auch immer wieder Rückschritte, wie zum Beispiel beim Hunger. Bis vor 2 Jahren gab es wirklich einen deutlichen Rückgang des Hungers in der Welt. Jetzt ist wieder die gegenteilige Tendenz da. Aber man kann nicht sagen, insgesamt entwickelt sich die Welt zu immer schlechteren hin.
Dann ist man ja auch schnell bei sowas Schrecklichem wie früher war alles besser. Aber sehen Sie denn von den vielen Punkten, die da auf dem Tisch liegen, in Frankreich gerade so einen, wo Sie sagen, ja, da bin ich zuversichtlich, da kann da am Ende, auf eine Abschlusserklärung hat man ja vorher quasi schon verzichtet, aber trotzdem gibt es einen Punkt, da kann man nachher sagen, das hat richtig was gebracht.
Also es geht natürlich unbedingt um das Thema Umwelt. Macron will sich ja auch im Zusammenhang mit Brasilien und Bolsonaro stark machen, dass das bei den G7 behandelt wird und dass das Umweltthema sozusagen eines ist, das die Menschen unendlich umtreibt, zeigen ja auch alle Umfragen. Und was das Ungleichheitsthema angeht, finde ich es ausgesprochen wichtig, dass damit natürlich auch Fragen der Geschlechtergerechtigkeit aufgeworfen werden. Und das ist ja auch ein Thema, das in allen Ländern der Welt spielt. Also es gibt sozusagen kaum ein Land, das wirklich funktioniert in Sachen Geschlechtergerechtigkeit. Und wenn wir nur einen einzigen Punkt rausgreifen, zum Beispiel die ökonomische Ungleichheit, dass also Männer nicht nur die politische und gesellschaftliche Macht haben, sondern auch über 90% des Weltvermögens, ich glaube sogar noch sehr viel mehr, besitzen, dann weiß man aber auch umgekehrt, dass wenn man zum Beispiel die ökonomischen Güter anders verteilt, dass es dann auch mit der Wirtschaft ganz anders aussieht. Gerade in Entwicklungsländern weiß man, man muss den Frauen das Geld geben, damit sich was tut.
Aber sind Sie da zuversichtlich, wenn dann jetzt in Frankreich Emmanuel Macron und Donald Trump über Ungerechtigkeit zwischen Männern und Frauen sprechen?
Sie haben natürlich recht, mit Donald Trump hat es ja keinen Sinn, darüber zu reden, weil er ist ein Sexist und Chauvinist par excellence. Aber ich glaube, dass es allein schon eine Wirkung hat, wenn sich die G7 hinstellen und sagen, ja, das ist unser Thema. Natürlich ist das noch nicht mal die halbe Miete und dann müssen auch Taten folgen. Nichtsdestoweniger mit der Potenz, mit der politischen und wirtschaftlichen Potenz, die diese Länder haben, müssen die verdammt nochmal endlich etwas tun. Und was ich an Macron, und ich bin überhaupt kein Fan von ihm, gut finde, ist, dass er den richtigen Druck da reinbringt. Auch wenn es natürlich zum großen Teil aus Eitelkeit passiert.
Pashamika über G7 zu Gast bei Emmanuel Macron. Und ja, Druck ist ein Stichwort, denn Druck gab es da auch in Richtung Brasilien, in Richtung Jair Bolsonaro, der dem widersprochen hat und Kolonialismus vorgeworfen hat. Darüber sprechen wir gleich. Der Tag mit Pashamika heute, Chefredakteurin der Frankfurter Rundschau. Und der Regenwald in Brasilien, der brennt seit Tagen. Die Rufe werden immer lauter nach mehr Druck, der aufgebaut werden soll. Druck auf Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro. Das wird auch geäußert von Indigenen, deren Lebensraum dort liegt. Man könne und müsse mehr machen. Und Emmanuel Macron hat das aufgegriffen, auf die G7-Agenda quasi gesetzt. Aber dieser Satz von ihm, dieses Unser Haus brennt, das hat Jair Bolsonaro gekontert mit dem Vorwurf, das sei kolonialistisch. Frau Mika, muss man, egal was man von Jair Bolsonaro hält, eingestehen, dass er da nicht ganz Unrecht hat, dass das wie dieser mahnende Zeigefinger eben sich anhört, der dann immer kommt aus Europa oder aus dem Westen, wie man es nennen will, der eben diesen kolonialistischen Beigeschmack hat?
Ja, klar. Also das hat natürlich etwas Unangenehmes, wenn die Industrieländer, die den allergrößten Teil des Klimawandels verursacht haben, sich hinstellen und zu anderen Ländern sagt, ihr müsst euch jetzt aber mal so und so und so verhalten. Das kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass Bolsonaro der Brandbeschleuniger ist. Der ist nicht nur ein Hassprediger, er ist auch ein Umweltzerstörerprediger. Er hat, seitdem er an der Regierung ist, den Großgrundbesitzern quasi freie Hand gegeben, abzuholzen, Brandrodung zu betreiben. Auch die kleineren Bauern wissen, dass sie das jetzt tun können, weil es keine Kontrollen mehr gibt. Er hat die Sanktionen abgeschafft für das Eindringen, eben was Sie eben erwähnten, in die Lebensräume der indigenen Völker und so weiter und so weiter. Und wir leben nicht mehr in einer Welt, wo ein Land alleine sagen kann, ich mache mal hier, was ich will. Und dabei geht es nicht nur um den Klimawandel, aber es geht eben auch um den Klimawandel. Und das ist so ungefähr das globalisierteste Thema, was wir überhaupt haben.
Aber diese Sicht darauf, das sozusagen zu seinem eigenen Thema zu machen oder ganz anders zu sehen, das hat man dann zum Beispiel ja auch bei anderen wie Donald Trump. Aber bei dem können wir nicht mehr tun als ihn, manchmal auch hinter vorgehaltener Hand, manchmal offen dafür zu kritisieren, aber wir können ihn eben nicht unter Druck setzen. Und genau das passiert jetzt mit Brasilien, dass man wirklich Druck aufbaut, sagt irgendwie, wir überlegen dann gewisse Sachen einfach nicht mehr aufzusetzen und quasi zu erpressen. Ist das eigentlich aber auch Teil des Problems? Sie haben gesagt, Brandbeschleuniger ist Bolsonaro, aber gießen dann die Europäer nicht auch Öl ins Feuer, wenn sie dann sagen, okay, wir erpressen euch aber quasi, wenn ihr nicht so tut, wie wir wollen?
Ja, deswegen hat die Bundesregierung sich ja auch entschieden, nicht einfach alle Abkommen mit Brasilien zu kündigen. Man muss aber auch dazu sagen, Brasilien ist deswegen unter Druck zu setzen, weil es ganz viel Geld von anderen Staaten bekommt, genau um Umweltschutz zu betreiben, genau um den Regenwald zu erhalten. Denn dass der Regenwald die Lunge der Erde ist, die grüne Lunge, das ist ja schon seit Jahrzehnten bekannt. Und das weiß natürlich auch Bolsonaro. Und er behauptet dann natürlich als furchtbarer Populist, die anderen Länder zahlen nur, damit wir sozusagen in diesem Abhängigkeitsstatus bleiben. Das ist kompletter Quatsch. Er benutzt genau dieselben Mechanismen wie Populisten, wobei ich finde, Populist ist für Bolsonaro eigentlich noch ein harmloses Wort. Er ist eigentlich ein halber Faschist.
Aber Erfolge hat er damit natürlich trotzdem. Also er schafft es damit, zumindest intern vielleicht auch für sich Wahlkampf zu machen mit dieser Antwort. Gibt es irgendwie einen Weg, den wir finden können zwischen diesem erpresserischen Weg zu sagen, nee, wir wollen das jetzt so und so und dem andererseits ihn einfach machen lassen. Gibt es irgendeinen Weg dazwischen, der ihm nicht in die Hände spielt?
Also es sind ja nicht alle Abkommen mit Bolsonaro gekündigt. Es fließen ja weiter Gelder und zwar genau die für den Umweltschutz auch da sind. Und das, finde ich, ist natürlich der richtige Weg. Aber dass die internationale Staatengemeinschaft sich einfach hinsetzt und sagt, lass den Kerl doch mal machen, der zerstört ja nicht nur die Lebensgrundlage für die Erde oder ist auf dem besten Weg dabei, sondern er zerstört ja auch die Lebensgrundlage für sein eigenes Volk. Und er paktiert mit den Industriellen, er paktiert mit den Großgrundbesitzern, er wird natürlich auch von vielen anderen gewählt, aber ich würde mal behaupten, die wissen nicht, was er ihnen eigentlich antut. Also man kann da einfach nicht zugucken und den Mund halten. Und dann muss man sehen, wie man auf diplomatischem Wege versucht, mit einer Mischung aus Zuckerbrot und Peitsche auch so jemanden einzufangen.
Miteinander reden, wie so oft. Bascha Mika hier im Deutschlandfunk Kultur. Es wird gewählt am kommenden Wochenende in Sachsen und in Brandenburg. Nach Sachsen wollen wir jetzt schauen. Da liegen mehrere Dinge beieinander jetzt mitten im Wahlkampf-Endspurt. Einerseits gab es gerade erst das Urteil gegen den Mann, der im letzten Jahr in Chemnitz durch Messerstiche einen Mann tödlich verletzt haben soll und damit das ausgelöst hat, was dann großes Thema war, Rechtsextreme, die auf die Straße gingen, ausländerfeindliche und antisemitische Ausschreitungen, das jährt sich Anfang der Woche. Und heute hat das Bündnis Unteilbar zur Demonstration nach Sachsen gerufen unter dem Motto Solidarität statt Ausgrenzung für eine offene und freie Gesellschaft. Bascha Mika, diese Veranstaltung heute, was kann die für ein Zeichen sein? Oder andersrum gefragt, kann die vielleicht sogar kritisch gefragt spalten in der Zeit, obwohl sie eigentlich vereinen will?
Nein. Ich finde, so eine Demonstration ist extrem wichtig, weil wir ja seit vielen Jahren die Erfahrung gemacht haben, dass sich rechte Menschenverächter von einem Klima, das in einem Land herrscht, unterstützt fühlen. Mhm. Dass also, wenn sie das Gefühl haben, sie werden sozusagen von einer Woge der Zustimmung getragen, sie dann eben immer radikaler werden und auch immer brutaler und gewaltbereiter. Und deswegen ist diese Demonstration so wichtig, weil sie zeigt, es gibt Menschen in diesem Land und sie sind immer noch die Mehrheit und das kann man nicht oft genug betonen. Mhm. Es gibt eine Mehrheit in diesem Land, die will diesen rassistischen und nationalistischen Dreck nicht.
Und der Kollege, der für uns diese Demonstration verfolgt, das ist Bastian Brandau, unser Korrespondent in Sachsen. Herr Brandau, wie groß oder nicht ist es denn jetzt schon? Um 13 Uhr soll es, glaube ich, offiziell losgehen. Wie sieht das jetzt schon aus bei Ihnen?
Ja, genau. Ich stehe hier auf dem Altmarkt, also einem großen Platz in der Mitte Dresdens und es strömt hier von allen Seiten. Es sind jetzt einige tausend Leute sicher schon da, unterschiedlichen Alters. Ich sehe viele Fahnen und da ja auch die Migrantenorganisationen aufgerufen hatten, das war mir vorher gar nicht so bewusst, das manifestiert sich hier. Ich habe zum Beispiel gerade eine Gruppierung gesehen mit einer kurdischen Fahne. Also das ist hier sehr bunt gemischt, jeglichen Alters, von Kindern bis zu den Omas gegen rechts, die hier auch mit Schildern stehen und demonstrieren, sind hier. Hier steht eine Bühne, genau, um 13 Uhr soll es losgehen und um 14 Uhr dann der Demonstrationszug starten. Das Ganze endet ja mit einem Konzert erst heute Abend gegen 22 Uhr.
Jetzt verfolgen Sie ja die ganze Zeit die Stimmung in Dresden und in Sachsen als Korrespondent, sprechen mit Menschen. Haben Sie den Eindruck, dass da ein bisschen diese Skepsis vielleicht doch drinsteckt, die ich gerade schon formuliert habe, diese Skepsis, na, da kommen jetzt Menschen nach Sachsen und zeigen uns mal, was wir eigentlich falsch und schlecht machen?
Nein, überhaupt nicht. Also ich habe mich auf dem Weg hierher auch mit Menschen unterhalten, aus Dresden, auch von anderswo. Und zum Beispiel, was für mich jetzt bemerkenswert war, auf Demonstrationen, in ähnlichen Demonstrationen für Solidarität gegen Rassismus, trifft man sonst überwiegend jüngere Menschen hier. Und hier ist es wirklich sehr gemischt. Ich habe ein Ehepaar getroffen, so um die 60, hier aus Dresden, die beim Fahrrad anschließend noch etwas diskutiert haben. Die haben aber gesagt, dass es ihnen so wichtig, heute hierher zu kommen, weil sie eben ein Zeichen setzen wollen gegen Rassismus und dass sie eben sagen, hier, wir sind unteilbar und das gilt nicht nur für Deutschland, sondern für die ganze Welt. Also das ist hier im Prinzip heute eine ganz große Solidarität, zumindest auf diesem Platz zu spüren. Und keineswegs hat, glaube ich, einer von den Menschen, die hier sind, den Eindruck, dass man ihnen zeigen müsste, wie das geht.
Ich glaube, Sie haben völlig recht mit dieser Beobachtung. Ich weiß das zum Beispiel von Leuten aus Dresden, die in der Wissenschaft arbeiten, die also von Kreativen, die in Dresden arbeiten, dass die seit Jahren darunter leiden, dass man sie eigentlich nicht hört, nämlich das andere Sachsen, das freiheitliche und demokratische Sachsen, sondern dass AfD, Pegida und Co. alle überschreien und dass eben die anderen, die für die Demokratie eintreten wollen, sich freuen, endlich wieder ein Forum zu haben, wo sie gehört werden.
Das ist ja tatsächlich ein Phänomen, was wir hier erlebt haben und immer diese immerwährende Frage, wir sind mehr, die eben natürlich auch für Dresden lange mit Pegida galt, wo es eben den Gegendemonstranten ganz selten nur gelungen ist, mit mehreren aufzutreten. Und heute soll hier natürlich ein Zeichen ausgeben, das soll eine der größten Demonstrationen sozusagen in der Nachwendezeit werden, was dann eben ein kraftvolles Zeichen wäre. Genau, dass diese Menschen, dass die Mehrheit tatsächlich anders denkt als die, die hier lauter schreien.
Ja, und ich glaube, Entschuldigung, jetzt habe ich den Moderator unterbrochen. Ich glaube, was auch ganz wichtig ist und was viele Menschen empört in den östlichen Bundesländern und auf die Straße treibt, ist, dass die AfD versucht, sich jetzt sogar die Wende anzueignen. Also so, als wären es wirklich AfDler und Pegida-Leute im Geiste gewesen, die die Wende herbeigeführt haben. Die Wende war ein Aufbruch für Freiheit und Demokratie und für ein neues politisches Modell. Das wollten zumindest viele Bürgerrechtler, was ja dann leider so nicht funktioniert hat. Aber das sozusagen in eine Linie zu setzen mit diesem an den Faschismus anknüpfenden Parolen der AfD, das ist schon heftig.
Was denken Sie denn, Herr Brandau, warum funktioniert das denn aber offensichtlich trotzdem so gut?
In Sachsen, das fällt eben bei einigen auf fruchtbaren Boden nach all den Jahren der Entbehrungen, wenn man so will, diese Geschichte. Was ich oft höre, ist, wir haben diese Umbrüche erlebt nach 1990, mussten uns auf ganz viel nacheinstellen, Arbeitslosigkeit, unser Leben hat sich komplett gewandelt. Dann kam Hartz IV und dann kamen die Migranten, denen, so wird es formuliert, eben alles geschenkt wurde. Das ist so eine Erzählung, die, genau, die hier seit 3-4 Jahren aufgemacht wird und der eben, ja, einige eben auch folgen. Und das Problem oder das Phänomen hier eben ist oft, dass eben diejenigen, die das anders sehen, eher zu Hause geblieben sind, ja, weil eben auch eine andere Form der politischen Kultur herrscht, einfach in Regionen, wo das nicht so eingeübt ist, noch nicht nach 30 Jahren, wie es eben in den westdeutschen Bundesländern sein kann, wo ja die Demokratie schon viel länger existiert.
Unteilbar heute in Dresden, also das waren unser Sachsen-Korrespondent Bastian Brander und hier im Studio Bascha Mika von der Frankfurter Rundschau. Gerade waren wir hier im Deutschlandfunk Kultur bei der Unteilbar-Demonstration in Dresden und bei sowohl von unserem Korrespondenten Bastian Brandau als auch Bascha Mika geäußertem einem positiven Kommentar dieser Demonstration, ganz kurz zusammengefasst quasi, dass es wichtig ist, da Menschen auch hörbar zu machen, die bisher eben zu wenig gehört wurden in so aufgeheizten Diskussionen. Und während die Musik lief, haben wir uns gerade noch die Frage gestellt, ist das nicht eigentlich, und ich habe mir diese Frage gestellt, ist das nicht eigentlich ein Geschenk, was die CDU in Sachsen gut nehmen könnte und sagen, okay, dann wenden wir uns mal in die Richtung. Mein Gefühl aber ist, das tun sie gerade nicht. Wie sehen Sie das, Frau Mika?
Die CDU eiert total rum. Das merkt man an vielen Äußerungen auch des Ministerpräsidenten Kretschmer. Und er hat sich ja damals auch nach Chemnitz schon sehr, sagen wir mal, problematisch geäußert. Er hat bestritten, dass es Hetzjagden in der Stadt gab gegen Menschen, die einfach anders aussahen als die weiße Mehrheit. Also die CDU ist ein Problem in Sachsen, weil sie eben nicht dazu beiträgt, das demokratische Bewusstsein zu stärken und auch Menschen in den Dialog zu bekommen, um eben genau demokratische Gepflogenheiten auch einzuüben. Mhm. Weil gegen Streit ist doch überhaupt nichts einzuwenden, gegen viele unterschiedliche politische Positionen. Die müssen sein in einer Demokratie. Aber eine Landesregierung ist auch dazu da, um zu sagen, das sind unsere demokratischen Spielregeln und das ist unser Grundgesetz und auf dem stehen wir verdammt nochmal. Und wenn jetzt Teile der Sachsen-CDU damit liebäugeln, man könne ja eventuell mit der AfD zusammengehen oder man könne sich von ihr tolerieren lassen. Und auf Kreisebene passiert das ja auch schon, dass CDU und AfD zusammen Politik machen. Dann muss man sagen, Entschuldigung, wo ist hier die Grenze?
Da sagen Sie, ist die CDU in Sachsen also auch ein Teil des Problems. Gewählt wird ja auch in Brandenburg am nächsten Wochenende. Auch da ist die AfD stark. Da treibt sie natürlich aber andere Parteien vor sich her, nämlich die regierenden SPD und Linke. Würden Sie da auch sagen, die sind Teil des Problems? Was haben die falsch gemacht? Wie haben die AfD stark gemacht?
Also sicherlich dadurch, dass sie ganz bestimmte Infrastrukturprobleme nicht richtig angegangen sind. Das betrifft nicht nur Braunkohle und Lausitz, wo natürlich die Angst umgeht und die Regierung es nicht geschafft hat, deutlich zu machen, wir nehmen Geld in die Hand für den Strukturwandel und nachher wird es auf jeden Fall kein toter Landstrich sein, sondern da werden Menschen leben können und Menschen arbeiten können und sich ernähren können. Das hat sie nicht geschafft, aber sie hat ja auch, was die Infrastruktur zum Beispiel im Digitalen angeht, hat sie es überhaupt nicht auf die Reihe bekommen. Also ich wohne ja nicht nur in Frankfurt, sondern ich wohne auch am Rande von Potsdam und es ist ungefähr so, als würde ich im letzten Hinterwälder Kaff wohnen.
Was interessant ist, weil man jetzt am Rande von Potsdam jetzt nicht von einer abgehängten Region sprechen würde.
Nein, überhaupt nicht, aber versuchen Sie mal, mich dort auf dem Handy anzurufen.
Haben wir vorher versucht, war nicht genau, so leicht.
Ist nicht so einfach, also so etwas geht überhaupt nicht, denn schließlich ist es inzwischen ganz klar, wenn Menschen irgendwo arbeiten, wenn sie ein Unternehmen gründen wollen, zum Beispiel gerade der Mittelstand, der ja in der Bundesrepublik so stark ist, dann brauchen sie auch ein starkes Internet. Mhm. Und wenn das nicht vorhanden ist, dann vernichtet das einfach die Existenzgrundlage.
Was die AfD aber auch hier in Brandenburg ja einigermaßen erfolgreich macht, bei Wahlkampfveranstaltungen in Cottbus zum Beispiel groß macht, ist dieses Thema eben, was wir gerade schon ähnlich hatten, die Wende sozusagen. sozusagen für sich zu kapern als Thema. Jetzt haben wir hier aber eine Partei gehabt in der Regierung mit der Linken, deren Thema doch eigentlich immer die Belange des Ostens waren. Ich meine, die gehen auf die Straße mit Plakaten, da steht einfach nur Ost drauf in Brandenburg. Warum gelingt es trotzdem der AfD, dieses Thema zu besetzen? Obwohl da sogar Westpolitiker wie Höcke und Kalbitz dieses Ostgefühl bedienen? Und warum gelingt es der Linken nicht mehr?
Ich glaube, das hat tatsächlich etwas damit zu tun, dass vor allen Dingen in Brandenburg im ländlichen Raum die Menschen das Gefühl haben, sie sind völlig abgehängt. Man muss sich das mal vorstellen. Angenommen, du bist eine Frau, Anfang 50, wohnst irgendwo in der Uckermark, in einem Dorf, hast früher in der DDR eine Ausbildung gehabt und für dich war klar, du arbeitest als Frau Vollzeit. Jetzt hast du höchstens noch einen Halbtagsjob. Du kannst dir kein Auto leisten. Deine Kinder sind aus dem Haus. Du hast keinen Bäcker mehr. Der Arzt ist 20 Kilometer weit weg. Dass solche Menschen, obwohl das mit den Frauen war ein schlechtes Beispiel, weil die AfD wird von Männern zu mehr als 80% gestützt. Aber dass bei solchen Menschen ein Frust aufkommt und dass sie dadurch der AfD auch auf den Leim gehen und dass sie sogar den aus dem Osten entstandenen Parteien wie der Linken den Vorwurf machen, auch ihr habt euch nicht genug um uns gekümmert, obwohl ihr doch eine von uns seid. Mhm. Das trägt, glaube ich, schon mit dazu bei, zu entschuldigen, ist das für mich aber dennoch nicht. Denn jeder Wähler, jede Wählerin, finde ich, hat in einer Demokratie die Pflicht, sich damit auch damit zu beschäftigen, was will so eine Partei eigentlich. Und auch wenn ich subjektiv das Gefühl habe, die Struktur in diesem Land stimmt nicht und ich bin abgehängt und mir geht es schlecht, habe ich noch lange nicht das Recht, deswegen auf Flüchtlinge einzuschlagen.
Am Samstag hat man ja immer auch ein bisschen die Möglichkeit, mal zurückzublicken, was in der Woche war. Und da haben wir ein Thema entdeckt, was wir für Sie, Frau Mieke, als Zeitungsmacherin natürlich nicht auslassen wollten. Rezo, der YouTuber, der ja schon die CDU darauf aufmerksam gemacht hat, dass sie sich selber zerstört, der hat in dieser Woche die Zeitung für sich entdeckt oder besser gesagt, er hat entdeckt, dass er die gar nicht so richtig entdecken will.
Ich bin so froh, dass das kein
er hat auf
Teil
sie eingeschlagen, muss man ganz deutlich zu sagen. Und ich finde es grundsätzlich gut, wenn Rezo, der eben großen Anklang findet bei jüngeren Leuten, sich mit politischen Themen beschäftigt. Ich finde es auch prima, wenn er sich mit Medien beschäftigt. In diesem Zusammenhang hätte ich mir allerdings gewünscht, er hätte ein bisschen besser recherchiert und ein bisschen differenzierter argumentiert und nicht nur auf die Printmedien einzuschlagen, wo es genügend Kritik an ihnen gibt, die man immer wieder formulieren kann, sondern sich vielleicht mal seinen eigenen Kanal als Medium angeguckt, wie viel unendlicher Mist da passiert.
Jetzt habe ich ganz kurz quasi sie schon unterlegt mit so einem ganz kurzen Ton von Rezo, den wir hatten. Der ist dann natürlich untergegangen. Den können wir uns jetzt noch mal ganz kurz anhören. Da sagt er noch mal ganz kurz in 5 Sekunden, was das für ihn so bedeutet mit diesen Zeitungen.
Ich bin so froh, dass das kein Teil von meinem Leben ist, dass diese ganze Printwelt ganz fern von mir ist, Alter.
Also ganz fern von ihm, diese Printwelt, sagt er da. Frau Mieke, jetzt reden wir darüber, und ich habe so ein bisschen immer diese Bauchschmerzen, dass man so reinkommt in so ein, ältere Menschen reden über jüngere Menschen, als wäre das sowas seltsam Außerirdisches. Und hier ist es nicht vielleicht einfach auch nur logisch, wenn so ein junger YouTuber diesen Spieß einfach mal umdreht und den Älteren den Spiegel vorhält und schaut und sagt, schaut mal, so respektlos redet ihr doch auch häufig über uns?
Ja, natürlich. Deswegen finde ich ja auch, sich die Medien vorzuknöpfen und auch Zeitungen vorzuknöpfen, finde ich völlig richtig. Aber um mal ganz kurz inhaltlich zu werden, als Rezo auf die Parteien eingeschlagen hat, hat er wirklich enorm recherchiert und das ist auch deutlich geworden. Hier hat er es sich echt ein bisschen einfach und billig gemacht. Und was mich daran stört ist, natürlich sind ältere Menschen überhaupt nicht ausgenommen von der Kritik. Wenn man aber den Spieß umdreht und dabei aber auch ganz engstirnig ist und ganz ausschließend ist, nämlich nach dem Motto, alles, was ihr Älteren braucht, wie zum Beispiel das Fernsehprogramm in der gedruckten Zeitung, ist Mist, dann frage ich mich, was soll das?
Aber glauben Sie, dass wir trotzdem ein bisschen darauf zulaufen, dass wir so eine gespaltene Welt haben, die sich nirgendwo dann mehr trifft? Oder gibt es einen gemeinsamen Ort, wo wir uns doch treffen?
Naja, man darf nicht vergessen, hier in diesem Video von Rezo stehen die Printmedien in der Kritik, aber die hochwertigen journalistischen Inhalte im Netz hier im Lande werden zu 95% von den Printmedien erbracht. Das heißt, es gibt relativ wenig im Netz, was so unabhängig guten Journalismus betreibt, dass es nicht sozusagen von einem Printprodukt gefüttert wird auf die ein oder andere Weise, sei es eben durch Artikel selbst oder sei es zum Beispiel finanziell. Und deswegen ist das ein bisschen kurz gesprungen. Und wir sollten uns lieber drüber unterhalten, nicht was ist die Plattform, auf der zum Beispiel Journalismus betrieben wird, auf der hoffentlich saubere Nachrichten verbreitet werden, sondern was ist Journalismus und was brauchen wir an Öffentlichkeit jenseits der Blasen, in die wir alle die Tendenz haben zu versacken.